Mein Haupttipp wäre durchatmen. Nur der, der sich selber auch verändert, wird sich schlussendlich treu bleiben. Jawohl, langer Atem wie die fremden Legionäre, die brauchen auch viel Kondition. Jesus selber hat sie erschüttert.
Servus, grüezi, hallo und herzlich willkommen zu Quadracast, dem Fasten-Podcast aus dem Priesterseminar in Wiegratzbad. Wir haben uns vorgenommen, 40 Tage, diese 40 Tage der Fastenzeit, ganz für den Herrn zu leben. Wir haben in der ersten Woche begonnen mit dem Blick auf Gott, der uns sucht, jeden gerade da, wo er sich in seinem Leben befindet. Wir haben aber auch gesehen, dass es nicht nur ein Suchen ist, sondern eine Einladung. Und dass diese Einladung eine Antwort verlangt. Wir haben dann weiter betrachtet, wie sein Himmelreich, das er versprochen, zugesagt hat, wie das mitten unter uns schon begonnen hat. Oft missverstanden, oft gar nicht wirklich erkennbar. Und die letzte Woche, das war Inventurwoche. Wir haben unsere Talente angeschaut, wir haben eine Zwischenabrechnung gemacht in unserem Leben. Und diese Woche, gemeinsam mit unserem Gast Pater Berger, werden wir ein bisschen rauszoomen. Wir schauen auf unser Leben und den Alltag. Also sozusagen das große Graue unseres Lebens. Oder hoffentlich nicht so graue. Also in dieser Woche geht es um folgenden Gedanken. Jeder, ganz egal welche Berufung, wie alt, wie jung, baut in seinem Leben so ein bisschen ein Häuschen. Durch seinen Beruf, durch die Dinge, die ihm wichtig sind, die Dinge, für die er viel Zeit aufwendet, das können wir sagen, ist unser Haus. Und die große Frage ist, auf was stellen wir dieses Haus? Für was leben wir, wenn wir nicht eine gute Willensaussage oder eine fromme Betrachtung machen, sondern wenn wir einfach unser Leben anschauen? Jemand, der von außen auf unser Leben schaut, würde sagen, darauf baut er. Um diese Frage geht es in dieser Woche und ich freue mich riesig, Pater Berger, dass Sie von der Piste direkt in unser Studio gekommen sind. Herzlich willkommen.
Vergelt's Gott.
Pater Berger, Sie sind Priester. Was muss man sonst noch über Sie wissen?
Ja, das ist schon mal das Allerwichtigste, dass man ein Mann Gottes sei und irgendwo mit diesem Gebet, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, mit der Zeit seiner selbst beraubt wird und eigentlich aufgeht in diesem Amt und allen alles wird. Also je mehr am Schluss von einem selber zurückbleibt, umso schlimmer. Je mehr einer von sich selber erzählen muss, umso trauriger eigentlich. Es sollten andere tun am Ende des Lebens, die dann Bücher schreiben über Heilige.
Also Sie rechnen fest damit, dass es mal ein großes Buch, Werk, mehrbändig über Ihr Leben gibt.
Ja, auf alle Fälle.
Aber jetzt hören wir auf, weil wir sind demütig. Gut, dann eine andere Frage, Pater Berger. Haben Sie selber schon einmal gebaut in Ihrem Leben?
Ja, das ist gleich eine tückische Fangfrage, weil Sie wissen vielleicht alle, dass unser Stefan ein Architekt, ein Baumeister ist und er hat mich da ganz fies auf sein Terrain rübergezogen und ich bin da in einem Auswärtsspiel hier. Ja, es gab auch so ein bisschen die Diskussion, ob man vielleicht die Tage verschieben kann, aber da hätte ich dann alles erklären und rechtfertigen müssen und so starten wir jetzt mit diesem Thema Hausbau. Wir sind in Türkheim tatsächlich am Haus bauen, wobei ich eigentlich mehr der Einreißer bin und dann mit einem großen Hammer die alten Wände niederschlägt, wo dann andere kundige Hände wieder neu erstehen lassen. Und dementsprechend, mein Vater ist eben Gärtner, habe ich mehr den botanischen Geist, beziehungsweise ja, eben Wörter, Reden, Podcast ist eigentlich auch so, was ich gern tue.
Dieses Jahr, diesen Quadracast, reden wir ja über die Gleichnisse.
Mhm.
Und als wir uns dieses Thema vorgenommen haben, wussten wir zwei Sachen, ziemlich sicher. Dass es sehr spannend werden kann, aber dass auch gewisse Herausforderungen damit kommen werden. Gerade so wie bei einem Hausbau. Wie haben Sie diese Herausforderung dieses Jahr gemeistert?
Ja, also man muss wieder sagen, das Team von Quadracast ist sehr gut organisiert. Da bleibt wirklich nichts einfach dem Zufall überlassen. Wir befinden uns vor dem Plan. Also der Plan ist eng und straff und man muss wirklich besser sein als der Plan. Und die Vorgaben waren auch recht eng, wo ich bin da mehr ein bisschen kreativ und ich liebe auch die Kirchenväter, die sehr blumig sind und extravagant. So die heilige Margherita Maria Claret, heiligmäßige Frau, nicht heilig gesprochen, sie schrieb ein empfohlenes Buch von Kardinal Mary del Valle über Herz Jesu und das Priestertum, sehr bekannt, Claret de la Touche.
Ja.
Und darin geht's los, dass man den Seminaristen die reine Milch des Evangeliums einflößen soll, wie auch St. Paulus zu allen sagt. Also nicht, dass die Seminaristen jetzt irgendwelche Milchbubis wären, aber diese reine Milch ist sowieso essentiell und daraus soll eben ein wahrer Mann Gottes erwachsen mit der Zeit. Und ihr seid da wirklich voll ins Zentrum Bullseye gegangen mit diesem Thema und nicht irgendwo peripher.
Das Lustige ist, Sie haben mir, ich habe die Notizen gesehen für das heutige Gespräch. Mhm. Wir haben im Vorgespräch über das Buch geredet. Und bis eben habe ich nicht gewusst, um welches Buch es geht. Aber dieses Buch mag ich mega. Mhm. Oh, das ist ein schönes Buch.
Ja. Es geht einfach ums Evangelium und alles, wo abweicht, da wird es schon schlicht. Zeitverschwendung. Mehr zum Zentrum.
Also, dann gehen wir jetzt zu diesem Zentrum. Wir haben uns für heute ja ein Gleichnis vorgenommen, um das nächste Wochenthema gleichsam einzuführen. Dieses Gleichnis soll, das wollen wir heute gemeinsam machen, uns hinführen, was wir dann in der nächsten Woche viel detaillierter durch die Tagesimpulse betrachten. Können Sie uns einmal dieses Gleichnis vorlesen, vorstellen?
Ja, ich habe da auf Anraten meines Seelenführers Pater Dufay das Evangelium auch am Mann. Und zwar eine Edition des deutschen Militärbistums. Und habe alles gleich hier aufgeschlagen. Und zwar das Evangelium nach Matthäus, 7. Kapitel. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
Ich habe bis jetzt das Gleichnis schon öfters gelesen, aber immer zu früh aufgehört. Sie haben als ganz am Schluss gesagt, die Menge war sehr betroffen von dieser Lehre. Und ich denke bei diesem Gleichnis meistens an diese Kindermalbibeln, kennen Sie die? Das war so eines von den Gleichnissen. Jedes Mal musste man ein Haus und ein Fels und das Wasser und die beiden Männer ausmalen. Ich war bis jetzt noch gar nicht so sehr erschüttert wie diese Leute, weil man wahrscheinlich dieses Gleichnis, vielleicht geht es ja anderen auch so, eben vielleicht ein bisschen kindlich oder einfach abtut. Und das Ziel ist jetzt von unserer nächsten Zeit, die wir noch haben heute, mindestens so betroffen zu werden wie diese Leute. Können Sie uns vielleicht ein paar erste, wichtige Punkte geben? Auf was könnten wir als erstes schauen bei diesem Gleichnis?
Ihr habt jetzt schon sehr gut analysiert, was ein Gleichnis ist. Ein Gleichnis ist ein Code, etwas, wo nicht offensichtlich dasteht, weil wenn sie da sofort kapieren würde, dann wäre es banal. Es ist nicht so, dass irgendein komplexer Sachverhalt für Dumme erklärt wird, sondern man nimmt einen einfachen Sachverhalt, in dem eben komplexe Dinge versteckt sind und man braucht dazu einen Schlüssel und dieser Schlüssel ist eben Christus bzw. der Heilige Geist, der uns diese Gleichnisse täglich erklärt in verschiedensten Situationen.
Was denken Sie, wieso waren diese Leute so erschüttert? Was hat sie daran erschüttert?
Jesus selber hat sie erschüttert, wie sie ihn gesehen haben, wie er dieses erzählt, der selber im Geist auch alles sah, die ganze Welt, dieses Haus Gottes, wo eben am Ende der Zeit wie ein Kartenhaus zusammenfallen wird und verbrennen wird. Die Elemente werden zerschmelzen bei seinem Wiederkommen Und er sieht jede einzelne Seele auch dabei. Eine Seele ist ein Bistum und Jesus liebt jeden Einzelnen, so wie das ganze Universum. Und das war eben, wo er sah, diese Prüfung, die jeder auch durchzustehen hat, wie im Ölberg auch.
Nun sagen ja viele, ja gut, die hatten es einfacher, da stand ja Jesus vor ihnen. Wenn wir jetzt versuchen, gleichsam uns einzureihen in diese Volksmenge, dann denke ich, hilft es, oder wenn wir uns ein bisschen überlegen, was haben die Leute gehört? Zum Beispiel glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, nur schon das Wort Fels, das muss wahrscheinlich bei seinen jüdischen Zuhörern unheimlich viel ausgelöst haben. Ich meine, es gibt im Psalm wird Gott als festen Fels bezeichnet. Der Gerechte sei festgegründet. Also das Felssein, das schlussendlich steht wahrscheinlich Gott selbst für diesen Felsen, für einen jüdischen Zuhörer in dieser Zeit. Abraham wurde Fels genannt, nachdem er seinen Glauben bezeugt hatte. Petrus, nach dem großen Bekenntnis, wird Fels genannt. Und wird nicht Christus sogar selber als Fels bezeichnet?
Wie St. Paulus über den Exodus, wo der Fels dem Volk folgt. Also als würde er sich bewegen, der Fels aber war Christus, welcher das Wasser ausspendet. Heilige Paulus attribuiert dieses Felsendasein direkt auf den Herrn als Messias. Der heilige Paulus war eben gut ausgebildet in diesen Lehren der Juden. Ein Theologe, kann man sagen, des alten Bundes. Und wenn Jesus der Messias ist, ist es eben logisch, dass er dann der Felsen ist, auf den gebaut wird.
Das heißt, wahrscheinlich jetzt die Apostel nicht, weil die waren ja meistens schwer vom Begriff. Aber so wie wir. Aber die Leute, die werden zuerst wahrscheinlich schon mal erkannt haben, Fels, da spricht nicht nur Christus über irgendetwas anderes, sondern schlussendlich spricht er ja über sich selbst. Gleichzeitig hilft es auch immer wieder, das war meine Erfahrung jetzt auf diesen 40 Tagen, und es sind noch nicht 40 Tage hinter uns, aber ich weiß auch nicht, wie viele Tage, aber es sind viele Tage, die schon hinter uns liegen mit diesen Gleichnissen, dass es immer sehr hilft auch zu verstehen, was war denn der historische oder der konkrete Hintergrund. Haben Sie uns da noch ein paar Details, dass dieses Bild, während wir uns da eingliedern in diese Volksmenge, noch ein bisschen farbiger wird?
Ja, vielleicht ist auch wirklich etwas passiert. Wir lesen auch über den Einsturz des Turms von Siloach oder Siloe, wo so und so viele starben. Ich glaube, 20 oder mehr Menschen kamen ums Leben. Das muss wohl auch damals wirklich wie ein Feuer um die Welt gegangen sein, so ein Unglück wie jetzt in der Schweiz, wo so und so viele Leute eben im Feuer umgekommen sind, oder dieser Rutsch, dieser Schlammrutsch, wo ein ganzes Dorf irgendwie evakuiert wurde, Gott sei Dank noch rechtzeitig. Vielleicht gab es echt so einen Anlass, wo der Herr dieses sagte. Und selbstverständlich eben in Israel der damaligen Zeit musste man auch schauen, wo kann ich günstig bauen, aber auch gut bauen. Und da musste man eben Sicherheitsvorkehrungen beachten, nicht einfach wild drauf los, auf eigene Faust aussiedeln.
Waren Sie schon mal einmal im Heiligen Land?
Ja, und auch am Toten Meer, Masada und diese Landschaft der Wüste, dieses Karge, wo eben auch eine Lieblichkeit an anderen Orten hat, dieses gelobte Land, fasziniert. Und man kann sich vorstellen, dass viele Teile einfach auch teurer Baugrund gewesen sind als Oase, als römisches Gebiet und König Herodes, der alles dominiert, da waren die Baupreise sicher hoch und dann musste man wahrscheinlich eher nach draußen irgendwo etwas gründen für eine neue Familie. Und dann kam man auf diese gefährlichen Orte, um die es geht, nämlich nicht den Meeresstrand. Als Kind dachte ich immer eher in die Richtung, weil wenn es ums Wasser geht, woher soll es kommen? Ja, vielleicht von einem Sturm des Meeres. Dort gibt es auch Sand, aber darum geht es gerade nicht, sondern es ist im Landesinneren, findet man auch Sand, und zwar in den Wadis. Ein Wadi, auf Arabisch Uet, oder in der Sprache der Aborigines Billabong, im Spanischen Arroyo, ist ein Wasserlauf, der mitunter ein ganzes Jahr lang trocken ist oder sogar bis zu einem Jahrzehnt. Und so könnte man auf die Idee kommen, ich stelle eben mein Haus dort auf, an der Seite dieses Wadi, wo die Felsen sind. ich nutze den Felsen als Mauer. Ich habe dann eben Steine auch zum Bauen und bin auf der einen Seite auch geschützt gegen die Unwetter. Die schlimme Gefahr ist, dass eben eines Tages der Wolkenbruch kommt, vielleicht nicht direkt über dem Haus, sondern eben 10 Kilometer weiter. Und dann schießen innerhalb von Minuten oder Sekunden Wassermassen heran, die alles hinwegfegen. Und dann kann man nur hoffen, dass niemand dort im Haus zurzeit sich aufhielt.
Weil ich durfte auch vor 15 Jahren schon, einige Zeit mit meiner Familie im Heiligen Land sein. Und ich kann mich auch an so ein Wadi erinnern, durch das wir gegangen sind. Und was mir aufgefallen ist, vielleicht, weil ich damals unbedingt Architekt werden wollte auch, dass ziemlich typisch für diese Region auch war, dass es so trockene Schlamm, Erde und so weiter gab. Und man ein bisschen graben musste, auf den richtigen Felsen zu kommen. Und ich weiß einfach, dass ich mich daran erinnern kann, wie man gewisse Dinge gesehen hat, die einfach auf diese obere Erdschicht gestellt waren. Und es ist ja total logisch, kommt Wasser, ist es gleich weg. Und mir hat dann ein alter Mann da, wir haben mit dem ein bisschen reden können, der hat dann erzählt, dass das immer ein Zeichen auch sei, wo die Leute viel daraus ableiten können, wenn da ein Nachbar anfängt, ein Haus zu bauen. Wie geht er mit diesem Grund um? Weil der Faule, der stellt es einfach hin. Der sich nichts überlegt oder nur an sich denkt oder das Haus ein bisschen schöner machen will und darin nicht in den Grund investiert, oder in das Fundament. So, und die anderen, die eben diese oberste Schicht abtragen, um dann einen guten Baugrund zu haben. Ich kann mich daran erinnern, wie wir das eben angeschaut haben. Ich fand das sehr spannend und vielleicht führt uns das auch zu einem ersten Missverständnis, was nun bei diesem Gleichnis uns vielleicht unterkommen kann. Und zwar sehen wir diese zwei Männer. Der eine baut auf Sand, der andere baut auf Felsen. Und es kommt doch so, also so habe ich es immer verstanden. Der eine ist halt der Dumme und der andere ist der Kluge. Und der Kluge, der hat es dann geschafft. Das ist Sicherheit, das ist Erfolg. Bau es einfach am richtigen Ort und dann hast du alles gemacht. Und ich finde das so spannend, um das geht es nicht. Weil wenn wir genau lesen, dann kommen die Wassermassen bei beiden. Das heißt, ein christliches Leben gegründet eben nicht auf diesem oberen Ding. Schlussendlich sind wir alle ein bisschen in diesen Wadis. In unserem Leben, in dieser Welt kann immer so eine Sturzflut kommen. Wichtig ist, dass das Haus gut gegründet ist. Aber es ist eben nicht gleichbedeutend mit einem sicheren, guten Standardleben. Mich wird kein Leid treffen. Ich glaube, das wäre ein absolutes Missverständnis. Und darum würde ich nochmal gern darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben mit den Gleichnissen, mit ihrer speziellen Art. Oder wenn wir die Gleichnisse einfach so lesen, wie eine Baubeschreibung. Man baue für ein erfolgreiches Leben auf einen Stein. So sind Gleichnisse nicht. Sondern Gleichnisse sind irgendwie geheimnisvoller. Man sieht und sieht dennoch nicht richtig.
Jawohl, jemand im Internet hat es eben verglichen mit einem One-Way-Glas. Also ein Spiegel, könnte man auch sagen, von dem man, wenn man auf der einen Seite steht und hineinblickt, nur sein eigenes Antlitz sieht, aber der auf der anderen Seite, der sieht alles durch. Ich war jetzt vor kurzem auf Urlaub in Tansania und im Hotel wurden wir durchgeführt und dann sagte die Dame, ja, keine Angst. Dieser Spiegel im Bad ist eben so ein One-Way-Glas. Und man muss sich nicht beschweren wie jene andere Frau, dass sie eben ungestört sein wollte im Bad, weil es von außen undurchsichtig ist und drinnen hat man einen schönen Ausblick auf die Landschaft. Und so funktionieren die Gleichnisse genauso, dass wir auf der Seite Gottes stehen müssen und mit seinen Augen dieses Gleichnis betrachten, sodass wir sehen. So wie es auch in der Schrift heißt, der geistliche Mensch beurteilt alles, aber er kann von niemandem beurteilt werden. Also Gleichnis, was es eben heißt auf Griechisch Parabole und auf Hebräisch Maschal, kann eben dreierlei sein, nämlich Sinnspruch oder Vergleich oder Riddle. Und diese Bedeutung liebe ich besonders, Riddle, also Rätsel. Es ist eine Nuss, wo man knacken muss. und wo es auch verschiedene Lösungen gibt. Es ist nicht so, dass man sagt, so jetzt habe ich es aber und abgehakt, sondern es bleibt immer was übrig. Gottes Wort ist vielschichtig. Dieses Fundament ist eben unterschiedlich. Wie tief wird es denn? Wie den gotischen Kathedralen, da war es die Faustregel, genauso viel wie oben drauf steht, muss auch unten im Fundament sein.
Ah, das ist ein schöner Gedanke. Und vielleicht hilft gerade bei einem zweiten Missverständnis, was ich immer wieder gehört habe, dass man dieses auf einen Felsen bauen, vor allem als ein Gefühl interpretiert. Ich denke, die meisten von uns kennen das. Es gibt Zeiten im geistlichen Leben, wo wir vielleicht auch sinnliche Tröstungen haben. Wir gehen richtig gerne beten. Wir können gar nicht erwarten, endlich zu fasten. Oder noch einen Rosenkranz zu beten. Meistens ist es bei Neubekehrten so ein bisschen der Fall. Aber es gibt auch selbst, ich denke auch, also ich sehe es auch hier im Seminar oder wahrscheinlich selbst in einem Priesterleben, gibt es auch immer wieder diese Zeiten von Tröstungen. Und ich denke, ein Missverständnis könnte sein in diesem Gleichnis, dass wir meinen, wenn wir unterscheiden wollen, ja, stehe ich jetzt auf Sand oder stehe ich auf Felsen, dass wir damit dieses Gefühl meinen. Heute habe ich mich total glücklich gefühlt beim Gebet. Ich stehe also auf Felsen. Oder, ach, es ist trocken, es bringt gar nichts, ich habe keine Lust. Ach, es ist Sand, ich bin im falschen Ort. Wenn wir jetzt wieder mit Ihrem One-Way-Glas schauen, was würden Sie sagen, wie kommt man aus diesem Missverständnis am einfachsten raus?
Sacrificium laudis, sacrificabo tibi, ein Opfer des Lobes will ich dir bringen, heißt ein Opfer im wörtlichen Sinne auch wirklich als etwas Hartes, wo Überwindung kostet, ist auch ein Gott wohlgefälliges Opfer. Einen Geber, der gerne gibt, den liebt Gott natürlich und trotzdem darf man auch dieses Opfer des Lobes opfern, wo einen etwas kostet? Und ein Abt sagte einmal, dieses Wort, wo man in der Fastenzeit normal nicht aussprechen darf, dieses Alle, er konnte es auch singen zu Ostern, obwohl auf seinem Herzen ein Stein lag, so richtiger Felsen auch, der lag drauf und er konnte es trotzdem singen. Und das finde ich sehr faszinierend, dass wir in unserem Leben auf Fels gebaut sind und nicht so durchgerüttelt werden wie ein anderer.
Wie können wir denn, wenn jetzt jemand sich gar nicht so sicher ist, ob er diese oberste Erde richtig abgetragen hat oder nicht da ziemlich viel Sand liegen geblieben ist vom letzten Wadi-Abgang, wie kann man da ein bisschen herausfinden? Ist mein Leben gut gegründet? Bin ich fähig zu dieser Treue, eines Dienstes für Gott schlussendlich. Es soll ja ein ganzes Leben lang funktionieren, nicht nur diese 40 Tage für den Herrn, die zwar gut sind, aber wir möchten ja etwas einlernen, was viel länger geht. Wie können wir erkennen, nein, dieser Teil ist gut gegründet. Vielleicht gibt es auch sogar in unserem Leben Teile, die auf Fels gebaut sind und andere auf Sand. Können Sie uns ein bisschen helfen?
Ein ehemaliger Spion der CIA, er sagte, gib den Menschen das, was sie wollen und sie werden tun, was du willst. Oder bring sie in eine Situation und jeder wird lügen, jeder wird Böses tun. Deswegen beten wir, führe uns nicht in Versuchung. Wir können aus uns selber uns gar nicht auf diesen Felsen gründen, schlussendlich. Und wir können nur in die richtige Richtung gehen. Wir können eigentlich abtragen immer mehr und uns absichern, aufbauen, vertrauen. Wir sollten eben doch ein Opfer auf uns nehmen, um dieses zu stärken, dass man in Trockenheit, wenn der Magen brummt und knurrt, dass man trotzdem beten, dabei bleiben, das Opfer nicht fallen lassen bis zum Ende der Fastenzeit. Sowas stärkt uns definitiv. Neulich habe ich Kassian gelesen, die Wüstenväter.
Kassian, kurz für uns, nicht geübte.
Johannes Kassian ist ein Mönch, der Mitte, also der rund um 6. Jahrhundert gelebt hat und dann von seinem Kloster nach Ägypten gesendet worden ist, dort 24 Wüstenväter interviewt hat, mit denen gesprochen hat, von denen lernen wollte. Und die Meisterklasse ist die Unterscheidung der Geister, eben genau dieses One-Way-Glas. Wir haben so viele Situationen, wenn man mal die 10 Gebote kennt, die uns auch schon Felsen sind. Wir könnten manchmal eben das eine tun oder etwas anderes. Was ist besser? Da braucht es eben den Heiligen Geist und die Unterscheidung der Geister. Ohne die wird man auch nicht weiterkommen. Auf eigenes Geratewohl keine Chance. So wie im Wadi, man muss fragen, wie sieht's aus? Wer lebt hier schon länger? Wann kommt die Flut? Gibt es hier eine Flut? Wo ist der Teil, wo kein Wasser kommen wird? Dazu braucht man eben die dritte göttliche Person, der uns weiterhilft, berät. Ja, ich war damals sehr erfreut über einen meiner Helden, nämlich Bear Grylls.
Der öfters auch in Wadis und anderen Extremsituationen unterwegs ist.
Richtig, in der Wüste. In Afrika, der war Spezialsoldat, SAS, bei den Briten. Und jetzt hat er eben diese schöne Überlebensshow. Und dann kam in der Corona-Zeit, in der Zeit großer Hoffnungslosigkeit, dieses Buch Soul Fuel raus. Mit ganz kleinen Häppchen für jeden Tag, wo wirklich Hoffnung geben, wo nahe an der Schrift gebaut sind. Und ja, traurig eben, dass er in einen großen Fehler hineinfällt, nämlich dass er sagt, Christus habe die Religion abschaffen wollen im Grunde. Er will, dass jeder selber seine Gottesbeziehung pflegt, aber man müsse dafür nicht zur Kirche gehen, nicht gemeinsam den Herrn verehren in seinem Gotteshaus. Dabei ist die Kirche doch auch dieser Felsen, Petrus. Und die Freikirchler sagen alle, die Kirche ist gebaut auf die 12 Apostel. Aber schlussendlich, dass es eben die eine heilige katholische Kirche ist, die auch in den Bischöfen weiterhin auf diesen Felsen gegründet ist, wird dann nicht mehr getan, dieser letzte Schluss, diese Konsequenz.
Das finde ich ganz spannend. Oder wir sind ausgegangen von der Unterscheidung der Geister und eben auf gegründet sein auf Fels. Und ich würde sagen, gerade heute, wenn es zum Teil schwierig ist, das zu sehen, dass es eben diese eine wahre Kirche ist und dass auch das der Ort ist, wo ich schlussendlich mit Gott wirklich in Berührung komme, ihn wirklich kennenlernen kann. Gerade wenn das heute schwierig fällt, denke ich, oft hat es doch mit einem Zweifel zu tun, oder? Ist diese Kirche wirklich auf diesen Felsen gegründet? Oder war sie nicht doch im Treibsand der Zeit und des Geldes und des Erfolgs langsam von, ja, irgendwann war es, aber dann kam das dazu und das ist passiert und Konstantin, der wird immer erwähnt. Und plötzlich stehen wir nicht mehr auf diesen Felsen. Also während es, glaube ich, gegenüber der Kirche wirklich eine Frage ist, glaube ich, dass Christus sie auf einen Felsen gestellt hat, der Petrus ist, der Glaube von Petrus ist und der schlussendlich auch Christus ist. Alle drei Aussagen stimmen. Ist es in unserem Leben, und das ist das letzte Missverständnis, auf das ich gern noch mit Ihnen zu sprechen käme, ist, die Kirche wurde einmal auf diesen Felsen gestellt und der Heilige Geist sorgt ziemlich direkt dafür, dass die Kirche ihm davon nicht weggeht. Unser Leben ist ein bisschen anders. In unserem Leben können wir auf diesen Felsen gestellt sein, aber es ist nicht einmal eine einmalige Sache. Nicht einfach die Taufe empfangen zu haben, reicht bereits. Nicht Erstkommunion und die Firmung einmal empfangen zu haben und that's it. Nicht jetzt 40 Tage für den Herrn zu leben und das restliche Jahr dann wieder alles andere zu machen. Was würden Sie jemandem sagen, der vielleicht gerade damit zu kämpfen hat, dass das christliche Leben eben ein immer wieder auf diesen Felsen gründen ist? Haben Sie da einen guten Tipp für den?
Es auch irgendwo anzunehmen und zu wissen, dass nur der sich selber auch verändert, wird sich schlussendlich treu bleiben. Wie ein Baum in den Jahreszeiten, er muss auch mitgehen. Und einmal werden die Blätter abfallen, die werden rot werden im Herbst und dann kommen wieder Knospen. Also die Kirche erlebt ihre Jahreszeiten und jeder von uns wird seine Jahreszeiten erleben. Und trotzdem bleiben wir eben verwurzelt an diesem Ort, wo wir hingegründet sind. Auf dem Heiligen Evangelium, in der Heiligen Römischen Kirche, mit dem Katechismus, mit den Geboten des Herrn, 10 Gebote, 5 Kirchengebote. Und Dieser Felsen ist einfach über die Zeit nie unterspült worden und er wird auch weiter nicht zerstört werden.
Das heißt, einfach nahe bei der Kirche sein, wäre Ihr Haupttipp.
Mein Haupttipp wäre durchatmen. Immer durchatmen, einen langen Atem pflegen, niemals eben alles jetzt auf eine Karte setzen, auf dieses eine Projekt, wo ich jetzt die nächsten Monate machen will. Nein, wir müssen wirklich durchhalten bis zum Lebensende und so unsere Energie auch einteilen. Wenn wir jetzt alles verschießen und verpulvern, dann kann es passieren, dass wir irgendwo eben dazwischen abkommen. Wir streben eben den Himmel an, das Himmelreich. Dahin geht alles. Und wie kann ich mit meinen Mitteln auf lange Frist dorthin kommen? Wie viel Gebet schaffe ich jeden Tag? Wie viele andere Pflichten kann ich bewältigen, dass ich ja einen guten Ausgleich habe?
Und das finde ich, das passt jetzt perfekt als Überleitung auf den Ausblick, sozusagen das Aperitif-Buffet für die nächste Woche. Darum geht es ja genau nächste Woche, um langen Atem, oder?
Jawohl, langer Atem wie die fremden Legionäre, die brauchen auch viel Kondition und werden auch heute noch eben in den Wadis überrascht, dass ganze Kolonnen weggeschwemmt werden von Jeeps, wie einer erzählt von seinem Leben und seinem Einsatz in Nordafrika. Ja, wir haben viel vor. Wir werden sehen, dass dieser Felsen unsere Ausgangsbasis wird für alles. Wir werden von diesem Haus, wo wir jetzt geistig erbaut haben, ausziehen. Jeder von uns hat so ein Haus. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir jetzt bauen müssen. Wo ist mein Haus? Wo ist der Sand? Das steht schon, unser Haus. Wenn wir jetzt hier dieses Hören und im Glauben auch unterwiesen sind, dann haben wir dieses Haus. Und daraus werden wir eben Ernte. Wir brauchen was zum Leben, zum Essen, zum Tun. Wir sitzen nicht den ganzen Tag daheim und lesen in der Schrift. So, ja, dürfen wir uns freuen auf das, was kommt. Mein Lieblingsgleichnis steht eben noch aus, wo mich richtig gepackt hat, nämlich von der Saat, wo Jesus spricht über die Körner. Gibt es auch tolle Illustrationen aus dem Mittelalter, wo man eben die verschiedenen Schritte sieht. Das eine, wo aufgepickt wird, jenes, wo aufwächst und die Sonne es verdirbt und dann die schönen goldenen Felder, wo sich jeder Priester auch wünscht zu ernten. Die Apostel, ihnen sagte Jesus, ja, ihr habt nicht gesät, aber ihr seid eben in die Ernte eingetreten, wo andere gesät haben. Es wäre so traumhaft, einfach einheimsen, einsacken, ohne was tun zu müssen. Wir werden beides erleben.
Sehr schön. Ich freue mich riesig auf die Woche, weil wir werden auch mit einem Freund, der wieder mal etwas vermasselt hat, zu tun haben, der das ganze Haus seines Freundes aufweckt. Eine, sagen wir, ziemlich rüstige Witwe, die bei einem Richter ein Tohuwabohu anrichtet, bis er ihr endlich Recht schafft. Also es geht wirklich um den langen Atem in dieser nächsten Woche. Und das passt eigentlich perfekt zu unseren 40 Tagen für den Herrn. Wir waren irgendwie gesucht, wir haben die Einladung angenommen, jetzt haben wir ein Haus gebaut. Können wir sagen, hoffentlich, wenn es auf gutem Felsen steht, ist es schlussendlich ein Haus in seinem Himmelreich. Um das geht es ja in diesen Gleichnissen. Wir möchten sein Reich besser verstehen. Mit diesem Haus auf dem guten Felsen haben wir sozusagen eine Bleibe. Und dann geht es eben um das Bleiben und das Durchhalten. Und ich glaube, das ist die nächste Woche. Es geht um langen Atem. Für alle die jetzt schon mutlos sind, weil sie doch Süßigkeiten gegessen haben, diese oder jene Frömmigkeitsübung unterlassen haben oder schon vergessen haben, was der Fastenvorsatz ist, die nächste Woche geht um den langen Atem. Zum Beispiel auch der Sämann, der sät und vieles von seiner Frucht geht nicht auf, aber er hat die Geduld und erwartet, er wird die große Ernte, die große Frucht, das ist das goldene Feld, von dem Sie uns, Pater Berger, eben gerade noch gesprochen haben, das wird er sehen. Die nächste Woche steht also im Zeichen langer Atem. Etwas, was wir in diesen stürmischen Zeiten ganz besonders gut gebrauchen können. Dabei ist es wichtig, es geht nicht so sehr um das Haus oder um uns, sondern den langen Atem, der garantiert schlussendlich der Fels. Der ist die Beständigkeit. Also Gott selbst wird uns diesen Atem helfen, diesen langen Atem zu haben. Aber wir müssen mitmachen. Und um das besser zu verstehen, werden wir nächste Woche mit Pater Berger die verschiedenen Gleichnisse anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, bis nächste Woche.
Amen.